Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus der Apostelgeschichte des Lukas, Kapitel 1, den 8. Vers. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Vierzig Tage lang erschien unser Herr Jesus denen, die an ihn glaubten, speziell seinen Aposteln, und redete mit ihnen über das Reich Gottes. Ihnen zeigte er sich, so heißt es hier in Vers 3, nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und in dieser Zeit gab er ihnen den Auftrag, so berichtet Lukas am Ende seines Evangeliums, dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern gepredigt werden sollte. Und dann gibt er ihnen die Verheißung mit auf den Weg. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dieselbe Verheißung finden wir dann hier in der Apostelgeschichte. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dieses wunderbare, bekannte Wort, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. 3 Jahre lang hatten die Jünger in ihrem Meister den besten Lehrer und das beste Vorbild gehabt. Sie hatten unmittelbar miterlebt, welche gewaltigen Zeichen und Wunder er tat. Es geschah, was der Prophet Jesaja im Blick auf den Anbruch des messianischen Reiches geweissagt hatte: dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Ja, sogar Tote wurden auferweckt. Aber sind die Berichte der Evangelien doch nur ein Auszug der unzähligen enormen Ruhmestaten, die Jesus während seiner Erdenzeit vor den Augen seiner Jünger getan hatte. Sie hatten also eine Ausbildung genossen, wie sie auch das beste theologische Seminar nicht bieten kann. Und doch fehlte ihnen noch Entscheidendes. Wie sollte ihre kleine Schar in einer gottfeindlichen Welt und unter den schwierigsten Verhältnissen und Umständen ihrem Auftrag gerecht werden, die Botschaft von Christus in die Welt zu tragen? Die Antwort liegt in dem, was wir heute am Pfingsttag feiern, nämlich in der Ausgießung des Heiligen Geistes. In ihm und durch ihn, der dritten Person der Gottheit, sollte sich die Zusage Jesu im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl erfüllen. Sie sollten nicht ohne Beistand und ungetröstet sein, so sagte der Herr Jesus in seinen Abschiedsreden zu seinen Jüngern: Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Er sagte ihnen das Kommen des Heiligen Geistes mit den Worten zu: Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Für immer wollte er durch seinen Heiligen Geist in ihnen wohnen. Natürlich sehen wir den Heiligen Geist auch in der Zeit des Alten Testamentes am Werk. Ja, er war bereits zuvor an der Schöpfung beteiligt, so lesen wir im ersten Buch Mose. Der Geist Gottes, der Geist brütete über dem Wasser. Im Laufe der Geschichte mit seinem Volk Israel werden uns manche Beispiele gezeigt, in denen wir den Geist Gottes am Werk sehen. Von Simson lesen wir im Buch der Richter, und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben. Anschließend heißt es an einigen Stellen, und der Geist Gottes geriet über ihn. Und dann folgten gewaltige Taten. Im zweiten Chronikerbuch stoßen wir auf einen Mann namens Jahasiel. Ich denke, der ist unter uns sehr wahrscheinlich weniger bekannt. Und auf diesen Ahasiel kam der Geist des Herrn, und in einer ganz schwierigen Situation für das Volk Israel ermutigte er das Volk mit den Worten: So spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, gemeint sind die Ammoniter und Moabiter, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Das waren Worte, die der Heilige Geist diesem Mann eingab, so dass er weissagen konnte, dass er das Volk ermutigen konnte. Der Geist, der im Alten Testament wirksam ist, ist derselbe Geist, der auch zu Pfingsten ausgegossen wurde. Nur, dass der Pfingstgeist eben der Geist des Auferstandenen und Erhöhten, das heißt Verherrlichten, Jesus ist. Es ist also derselbe Geist, der schon im Alten Testament wirksam war, aber dieser Geist wirkte nun in einer ganz anderen Weise, noch viel herrlicher, so wie auch der Bund der Gnade viel herrlicher ist als der Bund des Gesetzes. Und in diesem Sinne ist es ein neuer Geist, wie es Hesekiel weissagt. Ich lese uns einmal eine Stelle aus Hesekiel Kapitel 11. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist. Es ist derselbe Geist und doch ein neuer Geist. Derselbe Geist, wie er im Alten Testament, im Alten Bund schon wirksam war, wie wir gerade auch gehört haben. Und doch ist es ein neuer Geist, es ist der Geist aufgrund des Gnadenbundes gegeben. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Das lesen wir auch an zwei anderen Stellen noch im Propheten Hesekiel. Es ist also der Geist des neuen Bundes. Es ist der Geist des Gnadenbundes, der zu Pfingsten ausgegossen wurde. Und wie eng die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten mit der Himmelfahrt Jesu, seiner Thronbesteigung verbunden war, hatte Jesus bereits seinen Jüngern in seinen Abschiedsreden erklärt. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Diese enge Beziehung zwischen der Erhöhung unseres Herrn Jesus Christus und der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten bezeugt auch Petrus in seiner Pfingstpredigt. Da heißt es, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Also die Folge seiner Erhöhung, der Erhöhung unseres Herrn Jesus, des Auferstandenen, zum Thron Gottes, ist die Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde. Wir sagen es noch einmal, der Geist, der auch schon im Alten Testament wirksam war, aber jetzt in einer ganz anderen Weise wirksam sein würde in den Herzen derer, die an Christus zum Glauben gekommen sind, sich im Gnadenbund befinden. Der Heilige Geist, der Pfingstgeist, ist also dieser neue Geist im neuen Bund, im Gnadenbund. Auch Johannes hebt diese Verbindung besonders hervor zwischen der Auffahrt Jesu und die Herrlichkeit und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Er zitiert Jesu am letzten Tag des Laubhüttenfestes: Und ich will ihnen ein anderes Herz geben, so haben wir gelesen im Propheten Hesekiel. Und der Herr Jesus sagt am Laubhüttenfest Folgendes, und zwar am letzten Tag dieses Festes, das war der höchste Tag, ein ganz besonderer Tag, da trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann fügt er hinzu, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Da sehen wir also wieder diese Verbindung zwischen der Verherrlichung Jesu, seiner Himmelfahrt, seiner Thronbesteigung und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Zu jener Zeit, als Jesus diese Worte sprach, berichtet im Johannesevangelium, war also dieser Geist noch nicht ausgegossen, dieser Pfingstgeist, weil der Herr Jesus noch nicht verherrlicht war, noch nicht aufgefahren war in die himmlische Herrlichkeit, zur Rechten des Vaters sitzend, auf dem Thron ewiger Herrlichkeit. In diesen Versen, die wir gerade gelesen haben, aus dem Johannesevangelium, lehrt Jesus zunächst alle zu sich ein, die durstig sind, nach dem Wasser des Lebens. Er selbst stellt sich an dem höchsten dieser Feiertage, als man das Siloah-Wasser am Altar ausgoss, als die Quelle des Heils dar. Hier geht es zunächst um die Befriedigung des eigenen Bedürfnisses. Wen da dürstet, so sagt Jesus, der komme zu mir und trinke. Und danach verheißt er die segensreiche Wirkung des an ihn Glaubenden auf seine Umgebung, wie es bei Jesus selbst der Fall gewesen ist. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Da haben wir also beides in einem. Bei diesem Geist, der dann später zu Pfingsten ausgegossen wurde, einmal, dass wir durch ihn selbst erquickt werden, immer wieder aufs Neue, durch das Wort Gottes, dadurch, dass der Geist uns die Herrlichkeit Jesu offenbart als die Quelle des Lebens und dass auch von uns aus Segensströme hineinfließen in diese Welt. Beides gehört also zum sogenannten Pfingstgeist hinzu. In diesen Versen also wird deutlich, dass der Empfang des Pfingstgeistes nicht eine sogenannte zweite Erfahrung ist, wie manche es lehren, auch solche es lehren, die wir sehr hoch schätzen, wie zum Beispiel Lloyd-Jones. Er ist der Meinung, der Pfingstgeist sei eine zweite Erfahrung, also die Taufe mit diesem Geist, eine zweite Erfahrung. Das ist meiner Meinung nach nicht das, was die Schrift darüber lehrt. Hier ist also nicht vorher schon eine Wiedergeburt geschehen, bevor der Heilige Geist ausgegossen wurde, und jetzt empfingen die Jünger zu Pfingsten noch einmal eine besondere Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe, sondern beides fällt zusammen. Ja, die Vergebung der Sünden und auch die Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe, All das geschieht durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, durch den Empfang, durch die Taufe mit diesem Heiligen Geist. Es geht also um eine Ersterfahrung. Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe. Es geht also nicht um eine zweite zusätzliche Erfahrung nach dem Empfang der Vergebung, sondern es ist hier eine Ersterfahrung. Beides fällt zusammen. Wir empfangen das neue Auferstehungsleben in Christus, das ewige Leben, und gleichzeitig die Kraft zum Zeugnis von Jesus. Nachdem der Heilige Geist als einmaliges Heilsgeschehen ausgegossen war, wurden alle mit dem von Gott durch Johannes den Täufer verheißenen Heiligen Geist getauft, indem sie durch den Glauben an Jesus Vergebung ihrer Sünden empfingen und mit der Kraft des Geistes zum Zeugnis von Christus ausgerüstet wurden. Und so bezeugt es das Geschehen zu Pfingsten und auch im Hause des heidnischen Hauptmanns Cornelius. Wir wollen uns das mal kurz anschauen. Da sagt Petrus in seiner Rede zu Pfingsten, in seiner Predigt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Hier geht es also nicht nur um eine zusätzliche Ausrüstung mit der Kraft des Geistes Gottes, sondern hier geht es um beides. Vergebung der Sünden und gleichzeitig eine Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe. Im Hause des Cornelius und in dem, was Petrus dann den Juden in Jerusalem darüber berichtete, haben wir dieselbe Sicht. Da heißt es Apostelgeschichte Kapitel 11, als ich anfing zu reden, so berichtet Petrus den Juden in Jerusalem, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie am Anfang auf uns. Was hat er denn da gepredigt? Das lesen wir in Kapitel 10. Von diesem, von Jesus, bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Also in dem Augenblick, wo sie glauben konnten, ihre Sünden waren vergeben, da empfingen sie auch diesen Pfingstgeist. Und Petrus nennt das ausdrücklich in Kapitel 11 in seinem Bericht in Jerusalem die Taufe mit dem Heiligen Geist. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren konnte? Also, um es noch einmal zu sagen, hier wird deutlich, auch im Blick auf das Geschehen im Hause des Cornelius, dass der einmal ausgegossene Pfingstgeist dann in einer Ersterfahrung, Petrus nennt das hier Taufe, in einer Ersterfahrung von den Gläubigen an Christus empfangen wurde zur Vergebung der Sünden und auch zu einer Kraft, die sie dazu in der Lage versetzte, Zeugnis zu geben von Jesus Christus. Beide Seiten also dieses Wirkens sind Merkmale des verheißenen Pfingstgeistes. Nun mag jemand unter uns denken, ja, ist das denn so wichtig, diese Unterscheidung zu treffen? Ich denke schon, dass das bedeutsam ist, weil wir in der Schrift nirgendwo aufgefordert werden, zu einem zusätzlichen Empfang des Heiligen Geistes und dass Taufe mit dem Heiligen Geist genannt wird. Das ist eine Erfahrung, die wir machen zu Beginn, wenn wir zum Glauben an Christus gekommen sind. Da geschieht diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist dann später, das ist etwas anderes, ein ständiges Erfülltwerden. Kommen wir gleich noch ganz kurz dazu, ja? Also das ist wichtig insofern, als wir danken dürfen für die Gabe des Heiligen Geistes, die wir bei der Wiedergeburt empfangen haben. Diesen Pfingstgeist haben wir empfangen, als wir auch gleichzeitig Vergebung unserer Sünden empfangen haben durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist wichtig, dass wir von daher da Klarheit haben. Somit möchte ich mich denen anschließen, die also da etwas anders denken oder grundsätzlich anders denken als manche andere, die wir sehr schätzen, wie zum Beispiel, wie ich schon sagte, Lloyd-Jones. Nachdem der Heilige Geist als einmaliges Heilsgeschehen ausgegossen war, da wurden alle, die an Christus glaubten, mit dem Heiligen Geist getauft. Wie eng ist also die Verbundenheit zwischen der Ausgießung des Heiligen Geistes durch den erhöhten Jesus Christus zu Pfingsten und seinem wunderbaren Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha? Hier haben wir eine herrliche Verbindung. Keine Ausgießung des Pfingstgeistes ohne das, was auf Golgatha geschehen ist. Als der Herr Jesus zur Versöhnung, zu unserer Versöhnung mit Gott, zu seiner Verherrlichung sein Blut für uns Sünder vergossen hat. Und dieses Werk der Erlösung ist die Voraussetzung für die Auferstehung Jesu von den Toten, für die leibliche Auferstehung Jesu und die Himmelfahrt Christi und eben dann auch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die enge Verbindung zwischen Pfingsten und Golgatha zeigt sich auch darin, dass das Passafest im Alten Bund der Ausgangspunkt ist, von dem an 50 Tage bis zum Wochenfest, das war ein Erntedankfest, also dem Pfingstfest, das, was wir als Pfingstfest bezeichnen, war in Israel das Wochenfest, gezählt werden, also 50 Tage danach, nach dem Passafest, wurde das Wochenfest, das Pfingstfest gefeiert, als Erntedankfest. Es erinnert uns als neutestamentliche Gemeinde an die wunderbare Ernte, die aus den Juden und Heiden, aus allen Völkern also, durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes eingebracht wird, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Es geschieht durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Das Wirken des Heiligen Geistes dürfen wir niemals losgelöst sehen vom geschriebenen Gotteswort. Es geschieht immer durch die Verkündigung des Wortes Gottes, sowohl im persönlichen Bereich als auch durch die Predigt. Das ist ganz entscheidend wichtig. Wie Luther es gesagt hat, ist das Wort Gottes, er meint hier die Heilige Schrift, nicht irgendwelche Offenbarungen außerhalb der Heiligen Schrift, sondern das, was wir hier in der Heiligen Schrift vor uns haben. Das ist der Wagen, wie Luther sagt, auf dem der Heilige Geist einherfährt. Das hat er schön zum Ausdruck gebracht, ja. Also noch einmal dieses Zitat. Das Wort Gottes ist der Wagen, auf dem der Heilige Geist einherfährt. Ich werde noch mal in diesem Augenblick erinnert an das, was ich in einer Zeitschrift gelesen habe über einen Charismatiker, der sagte, das Bibellesen bringt mir nichts. Was ist das für ein Geist, ne? Der sagt, das Bibellesen bringt mir nichts. Der Heilige Geist führt uns immer mehr und immer tiefer in das Verstehen der Heiligen Schrift hinein. Da finden wir das, was wir brauchen. Vor allen Dingen finden wir da Christus im Alten Testament, im Neuen Testament. Die Schrift ist es, die von mir redet, sagt der Herr Jesus Christus. Wir lesen also unsere Bibel christologisch, um es mal ein bisschen theologisch auszudrücken. Wir lesen unsere Bibel christologisch. Überall im Alten Testament, im Neuen Testament stoßen wir auf die herrliche Wahrheit vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der hoch erhoben ist und von daher den Heiligen Geist gesandt hat. Und dieser Heilige Geist hat nur ein Lieblingsthema, wenn ich das mal so formulieren darf. Und das ist Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Das gehört mit dazu. Nur wie Paulus sagte und schrieb den Korinthern: Als ich zu euch kam, wusste ich nichts anderes als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Hier haben wir das Zentrum des Heils. Und da sehen wir hier schon, anhand dieses Wochenfestes, 50 Tage nach dem Passafest im Alten Bund, die Verbindung zwischen Golgatha und der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Hier wird dann diese große Ernte eingebracht bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Am Kreuz auf Golgatha starb das Weizenkorn, damit es viel Frucht bringen würde. Und das hat der Herr Jesus getan. Viel Frucht gebracht. Und bringt sie immer noch. Lasst uns zum Abschluss noch darauf hinweisen, welche eine große Bedeutung das Pfingstfest für unser tägliches Glaubensleben hat. Auf etwas habe ich ja schon hingewiesen, dass wir da nicht unterscheiden zwischen Wiedergeburt und Ausgießung des Heiligen Geistes, Empfang des Heiligen Geistes als eine Kraft Gottes. Das ist wichtig, so haben wir gesagt. Aber es bedeutet sehr viel, dass wir ständig mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen. Heute Morgen noch sagte jemand zu mir: Ich freue mich jeden Tag darüber, dass ich den Heiligen Geist habe. Könnten wir das auch so sagen, ja? Ist das wirklich Inhalt unseres Glaubenslebens, dass wir dafür danken, Herr? Wir danken dir dafür, wir danken dir für Golgatha, für die Erlösung durch dein Blut, dass wir in dir das ewige Leben haben, und wir danken dir dafür, dass wir in dir auch die Salbung mit dem Heiligen Geist haben, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Das ist wichtig für unser alltägliches Glaubensleben. Das ist nicht nur eine theologische Abhandlung, sondern das ist Kraft Gottes für unser tägliches Leben, wenn wir das begriffen haben, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Lasst uns bedenken, welche eine Herausforderung es für unser tägliches Glaubensleben ist, Zeugen Jesu in einer gottfeindlichen Welt und Umgebung zu sein. Da reicht unsere Kraft nicht aus. Unsere Kraft ist nicht in der Lage, unsere natürliche Kraft ist nicht in der Lage, Zeugnis zu sein, Zeugen zu sein, wie es hier heißt in der Apostelgeschichte unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Vermögen haben wir nur in der Kraft Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes. Pastor Wilhelm Busch rief einmal: Angesichts dieser Verantwortung, die wir haben, täglich im Umgang mit anderen Menschen Zeugen Jesu zu sein, wie sehne ich mich nach der Fülle des Heiligen Geistes. Und das gilt nicht nur für den Prediger, sondern das gilt für alle in der Gemeinde Jesu. Zunächst nähren wir uns selbst durch den Heiligen Geist und die Botschaft vom Kreuz täglich immer wieder aufs Neue. Der Heilige Geist macht Christus groß. Das ist eine große Freude, nicht auf sich zu fixieren, sondern auf Christus unsere Blicke zu richten. Und er ist der Geist des Gebetes, ihr Lieben, ja. Es bringt in der Regel nichts, wenn ich das mal so sagen darf, Geschwister immer wieder zu ermahnen und zu drängen, sie sollen doch mehr beten oder die Gebetsstunden treuer besuchen oder so. In der Regel bringt das nichts. Was wir brauchen, ist das Erfülltsein mit diesem Geist des Gebetes. Das ist der Pfingstgeist. Und der Geist der Gnade, Zacharja, der Geist der Gnade und der Geist des Gebetes, der am Ende der Zeit ausgegossen wird über das Volk Israel, damit ganz Israel errettet wird, bilden eine Einheit. Wenn ich von der Gnade Jesu lebe, dann kann ich nicht anders, als immer wieder im Gebet den Herrn zu suchen. ihn anzubeten, ihm zu danken, im Alltag mit dem Herrn zu leben und von daher ein Zeugnis für Christus zu sein. Und das ist die zweite Seite, ja? Die erste Seite ist, wir nähren uns selbst durch das Wort Gottes im Umgang mit dem Herrn, im Gebet auch, von dem, was er für uns ist und was er für uns getan hat. Und dann dürfen wir auch diese Botschaft von Christus weitergeben. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn wir uns die Apostelgeschichte durchlesen, so sehen wir, welche Bollwerke der Finsternis der Ausbreitung des Evangeliums entgegenstanden und auch heute entgegenstehen. Deshalb haben wir es so schwer, bei der Verkündigung des Evangeliums von der Kanzel, aber auch im persönlichen Bereich, so schwer mit dem Zeugnis von Christus. Es dringt oft nicht durch. Das sind Bollwerke der Finsternis, die überwunden werden müssen, wenn wir daran denken, dass wir beten für unsere Angehörigen. Wir beten und beten, wie wir es auch gehört haben heute Morgen vor der Gebetsstunde anhand des Gleichnisses von der bittenden Witwe, und lange scheint Gott nicht erhören zu wollen. Ja? Es dauert manchmal Jahre und Jahrzehnte, bis da eine Mauer der Finsternis überwunden ist durch anhaltendes Gebet im Namen Jesu. Wir wollen uns da nicht entmutigen lassen. Weiter beten, weiter glauben, dass der Herr den Sieg auch über unsere Lieben, die uns Gott aufs Herz gelegt hat, längst errungen hat am Kreuz auf Golgatha. Wir nehmen sie im Glauben für Christus in Anspruch. Da sind diese Bollwerke der Finsternis. Unter den Juden war es besonders die Eigengerechtigkeit. Unter den Heiden waren es die okkulten Bindungen der Zauberei und Wahrsagerei. Damit haben wir heute zu tun. Und zwar nicht nur hier und da, sondern im Allgemeinen. Ich las einmal, bevor der Nationalsozialismus an die Macht kam, spann sich über das deutsche Volk ein ganzes Netz von Spiritismus. Überall gab es diese Zellen, ja. Und so ist das auch heute. Viel Aberglaube, Okkultismus, Wahrsagerei, bis hinein in die höchsten Stellen unseres Volkes. Man sucht nicht Rat bei unserem Herrn, man sucht nicht Rat in der Heiligen Schrift, man sucht Rat bei einer Wahrsagerin. Das gibt's auch heute, ganz besonders auch heute. Dann denken wir an die moralischen Verirrungen, gerade auch in unserem Volk, besonders auf dem Gebiet der Sexualität. All das ist auch bei uns in unserer Zeit, nicht nur damals, sondern auch in unserer Zeit zu finden. Das Böse reift langsam aber sicher aus. Besonders auch der Materialismus, der die Menschen für das Wort Gottes unempfänglich und gleichgültig macht. Wir könnten noch manches hinzufügen, so dass wir klagen müssen, wer ist hier zu tüchtig, ja? In dieser Welt ein Zeuge Jesu zu sein, auch nur einen einzigen Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen, wer ist da zu tüchtig? Nur bei Gott selbst ist es möglich, und darum hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Die Ausbreitung des Reiches Gottes ist völlig und allein die Sache des Heiligen Geistes, auch wenn er uns dabei gebraucht. Und damit dürfen wir im Glauben rechnen. Und nur so können die größeren Werke geschehen, von denen Jesus in seinen Abschiedsreden spricht. Ihr werdet größere Werke tun. Was sind das für größere Werke? Doch nicht Zeichen und Wunder, sondern dass Menschen zum Glauben an Christus kommen. Das ist das größte Werk, das es gibt. Und das kann nur der Heilige Geist wirken durch das Wort Gottes. Menschen von ihrer Sündhaftigkeit zu überzeugen und ihrer ewigen Verlorenheit und durch den Glauben an Jesus auf ewig errettet zu werden, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Seien wir täglich dankbar dafür, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Dankst du täglich und immer wieder dafür. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Heiliger Geist in mir wohnt und in mir wirkt und durch mich wirkt. Wir wollen also am Ende dieser Predigt noch einmal Wert darauf legen, dass die Lehre vom Heiligen Geist, man nennt das ja mit diesem theologischen Wort Pneumatologie, die Lehre vom Geist Gottes, dass das nicht nur eine theoretische Auseinandersetzung mit irgendwelchen biblischen Wahrheiten ist, sondern dass das eine Bedeutung hat für unser alltägliches Leben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder auch damit befassen und dankbar dafür sind, dass wir aufgrund der Tatsache, dass Christus unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha, aber nicht nur die einzelnen Sünden, sondern unsere sündige Natur auf sich genommen hat, wir mit Christus gekreuzigt sind und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben, dass wir dadurch den Geist Gottes empfangen haben, der zu Pfingsten nach der Erhöhung unseres Herrn Jesus ausgegossen worden ist. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen dir herzlich danken für die Ausgießung deines Heiligen Geistes zu Pfingsten, dass wir ihn empfangen durften durch den Glauben an dich, dass wir damit rechnen dürfen, dass er wirksam ist in unserem Leben, dass er uns dein Wort lieb und kostbar macht und besonders dich offenbart als den gekreuzigten und auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Dafür danken wir dir so herzlich, dass wir nicht auf uns selbst gestellt sind, nicht mehr unter Gesetz stehen, auch das Zeugnis geben nicht eine gesetzliche, lästige Pflicht für uns sein muss, sondern dass wir dankbaren Herzens auch als unvollkommene Gotteskinder Zeugnis geben dürfen von dir, der du alles für uns bist und alles für uns getan hast. Amen.